Vor einem Jahr ging die erste Episode des Unpost-Podcasts an den Start. Man könnte also sagen, der Monat April ist der Geburtsmonat. Und zur Feier gibt es diesen Monat mal zwei Episoden. Heute eine Sonderfolge und am 27. April kommt dann die Geburtstagsfolge. Und ihr könnt gerne was dazu steuern. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir eine kurze Sprachnachricht schicken. Diese kann ich dann zur Geburtstagsausgabe mit veröffentlichen. Diese Sprachnachricht schickt ihr mir am besten per E-Mail an hallo@unpost-podcast.de. Mein heutiger Gast war bereits schon mal im Unpost-Podcast und zwar mit einem O-Ton zum Meet and Street letztes Jahr in Nürnberg. Dort habe ich ihm sogar noch einen falschen Nachnamen verpasst. Das hat er mir aber mittlerweile verziehen. Er ist auch bereits ein alter Podcast-Hase, denn 2016 hat er bereits bei Thomas Leuthard im streetcast.fm sein Podcast-Debüt gehabt. Die Rede ist also von Achim Katzberg. Wir sprechen unter anderem über seine Erfahrungen als Aussteller auf Kunstmessen und natürlich über seine Art der Streetfotografie. Ich wünsche gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Streetfotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt.
Ich habe gestern was ausprobiert, fotografisch, und war begeistert. Allerdings musste ich dann feststellen, und sowas bringt ein blauer Himmel doch ans Tageslicht, dass ich fette Sensorflecken auf der Sony habe. Die steht jetzt da schon zum weggebracht werden, weil das mache ich nicht selbst, da habe ich irgendwie Respekt vor.
Ja, ist ja jetzt gefragt, machst du das selber? Würde ich auch nicht machen, ne? Also hätte ich auch Schiss, dass ich da irgendwie wahrscheinlich dann am Ende des Tages mehr versau, als ich da richtig mache, oder?
Das ist dann irgendwie blöd. Die normalen kleinen Sensorflecken gingen, aber irgendwann habe ich mal Objektiv gewechselt und danach habe ich scheinbar einen Fussel drauf und der ist immer an der falschen Stelle, also irgendwo, wo du nicht wegmachen kannst.
Ja, das ist blöd. Da habe ich zum Glück in der Vergangenheit bisher noch nie groß Probleme gehabt, aber klar, irgendwann musst du es wahrscheinlich mal machen, ne? Die Sony ist wahrscheinlich auch immer gut im Einsatz, oder?
Ja, also ich habe tatsächlich so für die Streetfotografie in den letzten Monaten mehr mit der Ricoh gemacht als mit der Sony. Ich habe aber im April, Anfang April in Hamburg einen Workshop mit Mark Power, ein Magnum-Fotograf. Und da geht es nicht um Streetfotografie. Der Mark Power ist eher in Richtung Urban Landscapes oder Urban Exploration, nennt er es, glaube ich, unterwegs, also weniger Straße. Und es geht dann schon auch darum, dass man in irgendeiner Form ein kleines Projekt fotografiert an dem Wochenende. Jetzt bin ich nicht aus Hamburg. Und bin so ein bisschen am Überlegen, wie ich oder was ich da fotografiere, und habe eine Idee, die habe ich gestern mal so ein bisschen in Mainz angeteasert, mal ausprobiert. Und ich glaube, ich bleibe bei der Idee, es sei denn, von Mark Power kommt was ganz anderes, dass der ganz andere Erwartungen
eine Vorgabe macht, ja. Wann ist das? Welches Wochenende?
Das erste Aprilwochenende.
Ah ja, okay. Das heißt, dann bist du ja dieses Jahr auch mehrmals in Hamburg.
Ich bin dieses Jahr zweimal in Hamburg, definitiv zweimal und wahrscheinlich auch kein drittes Mal, wenn das German Street Photography Festival nochmal stattfinden sollte, habe ich aber gerade an dem Wochenende was anderes gebucht. Ist tatsächlich so, ich hatte noch einen Gutschein aus einem Fotowettbewerb über 1.000 Euro und der verfällt nächstes Jahr. Das ist ein Gutschein zur Teilnahme auch an Workshops, und die hatten die ganze Zeit nichts Gescheites im Angebot und jetzt haben die gerade an dem Wochenende London im Angebot.
Okay.
Und wenn es am Ende des Tages nur dafür gut ist, dass die Übernachtungen abgedeckt sind und ich deshalb nach London komme. Ich bin mir nicht sicher, ob der Workshop so hundertprozentig was für mich ist, aber Und ein bisschen Street ist auch dabei, ein bisschen Architektur ist dabei, aber ich glaube, der Fokus liegt eher aufs Fotografieren mit Filtern, also Longtime-Exposure und sowas.
Mal
Mal
gucken,
schauen,
ob das was
ob ich mir das
wird.
antue oder ob ich dann einfach drumherum Street fotografiere, während die anderen Longtime-Exposure machen.
Warst du schon mal in London?
Ich war 2019
Okay.
in London zum Fotografieren und davor schon ein paar Mal
Ah ja,
weniger zum
okay.
Fotografieren.
Ja. Okay, ja, schön. Ich noch gar nicht. Ich habe schon immer mal geguckt. Es gibt ja sogar hier die Möglichkeit, ganz früh morgens irgendwie von Nürnberg aus hinzufliegen und abends wieder zurück. Ne? Habe ich gedacht, okay, das vielleicht mal so als Tagestrip. Da bist du wahrscheinlich schön platt danach, aber bei den Übernachtungspreisen und sonstiges in London, da kannst du wahrscheinlich nur einen Tag machen. Ne?
Das ist so, wobei das ist nicht nur London. Wir haben gerade geguckt, die Tochter meiner Cousine lebt in Amsterdam mit ihrem Lebenspartner und die heiraten im September. Und da haben wir jetzt dann auch für das Wochenende nach Unterkünften geguckt. Also das ist alles andere als Sonnenschein. Das ist richtig fett teuer, auch Amsterdam.
Ja, naja, das sind natürlich solche Städte begehrt, kommt natürlich dann auch auf die Jahreszeit drauf an, ne? Aber dann zahlst du schon ordentlich. Ja, wir sind komplett schon voll drin im Talk, das gefällt mir gut, ja. Trotzdem möchte ich natürlich noch mal auf dem Weg ein ganz herzliches Willkommen, lieber Achim, im Unpost Podcast.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, lieber Wolfgang.
Wo befindest du dich heute?
Ich bin heute zu Hause in meinem Arbeitszimmer, Büro in Mainz, auf dem Mainzer Lerchenberg und ja.
Ich habe, glaube ich, in der Folge mit dem Stefan Lauterbach schon erzählt, dass ich ja gebürtig aus Frankfurt oder aus dem Umland von Frankfurt bin. Dementsprechend ist Mainz für mich ja jetzt auch keine große Entfernung gewesen in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, und habe tatsächlich eine lustige oder nette Anekdote zu Mainz. Ich war in Mainz 1978 mit meinem Vater, weil Queen Mam damals nach Mainz gekommen ist, zum 75-jährigen Bestehen von Rheinland-Pfalz. Hast du das auch bewusst mitbekommen?
Nee, also zu
Du
der
warst ja da
Zeit,
noch nicht in Mainz, ne?
ich bin gebürtiger Zweibrücker und bin in Zweibrücken aufgewachsen und zu der Zeit war Mainz noch so weit weg. Also das ist einfach, ich bin dann jahrelang, nachdem wir hierher gezogen sind oder ich hier gelebt, seitdem ich hier lebe, jahrelang nach Zweibrücken an einem Tag hin und zurück zu meinen Eltern gefahren, aber 1978 war das noch nicht so weit.
Ja, ansonsten ist Mainz natürlich für den Fasching schräg Karneval bekannt, und ja, auch den Umzug natürlich, Rosenmontagszug und sowas, was ich als Kind auch das ein oder andere Mal natürlich mitgemacht habe.
Ja, genau, da haben wir dieses Jahr sogar schon an Fasnachtssonntag einen Fotowalk gemacht gehabt mit den Collateral Eyes. War was ganz anderes, auch für mich eigentlich was anderes, raus aus der Komfortzone, weil jeder, der meine Street-Fotografie kennt, ist, glaube ich, dem ist bewusst, dass das was komplett anderes ist als Munich Fotastic. Also der hätte sich sicherlich wohlgefühlt bei dem Walk, aber von
Ja.
Stefan.
Der Stefan, der war ja in Köln. Er hat auch schon Fotos gepostet. Ja, das ist total was anderes. Ja, das stimmt.
Ja.
Ja,
Ich finde es
absolut.
immer so witzig, wenn Menschen, und von daher finde ich das klasse, dass Stefan das macht, aber viele sagen, ah nee, mit Fasnacht habe ich nichts am Hut, aber im Oktober fahren sie aufs Oktoberfest. Dann sage ich immer, hey Leute, es ist nicht wesentlich anders. Die Leute verkleiden sich in merkwürdige Gewänder. In München sind es die Trachten, in Mainz sind es die Fasnachtsklamotten. Die Lieder sind zu 80% identisch. Das knallrote Gummiboot läuft auf der Fasnacht wie auf dem Oktoberfest. Also jemand, der Spaß auf dem Oktoberfest hat, hat auch Spaß auf der Fasnacht. Und das sieht man ja am Stefan.
Ja, genau. Nee, das
Apropos
stimmt.
Stefan, bevor ich es vergesse, du hast den Namen eben schon erwähnt, von Stefan Lauterbach soll ich dich ganz herzlich grüßen.
Ah, das ist aber lieb. Vielen Dank. Natürlich auf dem Weg, ich bin mir sicher, Stefan wird es hören, zurück. Ja.
Ja.
Ich habe jetzt auch noch mal geguckt. Du bist ja jetzt auch, ich will mal so sagen, salopp, ein alter Podcast-Hase. Du hast ja durchaus auch schon den ein oder anderen Podcast mitgemacht. Und ich habe mal bei mir in der Timeline geguckt, wann ich das erste Mal sozusagen was von dir gehört habe. Und das war im April 2016. Das
Wow.
ist Wenn man jetzt rechnen kann, das sind jetzt fast 8 Jahre, ne, die das her ist. Ja, da warst du damals im Streetcast bei
Thomas Reuthardt.
Thomas Leuthardt. Jetzt ist mir der Name, aber ich habe ja gesagt, mein Namenproblem. Ne? Genau, ja. Kann sich noch daran erinnern an die Aufnahme?
Die Aufnahme selbst nicht. Ich weiß, dass es den gab und dass ich da auch mal mitgemacht habe, aber das ist jetzt dann doch schon wieder so lange her. Aber war auch eine tolle Zeit, war mit Sicherheit auch prägend in vielen Richtungen. Das ist de facto so, ja.
Weißt du noch, wie du dazu gekommen bist? Wie ist der Kontakt zustande gekommen? War das damals
Du.
über diesen Fotowalk, den er mal in Frankfurt oder den Kurs gemacht hatte, wo er mit Ivan, glaube ich, den Kontakt hatte? Kann das sein?
Glaube ehrlich gesagt vorher. Also ich hatte 2010 die Streetfotografie für mich entdeckt, nachdem ich einen Workshop mit Sebastian Schmidt aus Berlin besucht habe. Davor habe ich Architektur fotografiert und habe gewartet, dass auf jeden Fall kein Mensch mehr im Bild ist. Und ab dem Zeitpunkt hat sich das genau umgedreht. Und dann war damals die Street-Fotografie-Szene in Deutschland noch nicht so groß. Ich weiß nicht, ob schon 2010, aber relativ schnell bin ich dann auf Thomas Leuthardt gestoßen. Er hatte dann, glaube ich, sogar mal ganz anfänglich gab es eine Homepage, die hat irgendwas mit 85 mm zu tun gehabt. Also er hatte tatsächlich mit
Stimmt, ja.
85 mm fotografiert. Und es gab auch mal sowas wie eine Waschanleitung für die Street-Fotografie von ihm. Und irgendwann gab es in Köln in einem Obdachlosenheim, Asyl, einen Workshop. Da war noch ein Münchner mit dabei,
Sebastian.
Bastian, nee, nicht Sebastian, Bastian.
Sebastian, ah, genau.
Bastian irgendwie. Und das war dann auch für einen guten Zweck. Und da war ich tatsächlich damals mit dem Kumpel. Und ich glaube, da habe ich ihn das erste Mal persönlich kennengelernt. Und später, ja, was tatsächlich auch noch eine Auswirkung auf die Zukunft der Streetfotografie in Frankfurt hatte, war dann ein Workshop in Frankfurt. Da war ich nicht als Teilnehmer, sondern als befreundeter Gast in dem Workshop. Und da waren dann war die Keimzelle der Collateral Eyes gewesen. Also da war damals der Frank Meffert, der Ivan Slunski, ich meine, der Tobias war mit dabei. Und wir hatten dann auch Fotowalks in Frankfurt gemacht, damals schwerpunktmäßig initiiert von Frank Meffert, der ja leider nicht mehr fotografiert. Und irgendwann haben wir gesagt, wollen wir nicht ein Kollektiv gründen? Und dann ist der Frank aus dem Kollektiv raus. Der Matt Finasso war doch mit dabei. Und dann haben wir mal irgendwann gesagt, Mensch, wir könnten mal gucken. Uns fehlen noch Frauen. Dann haben wir als erstes mal Andrea gefragt. Und das jüngste Mitglied ist ja jetzt Farina.
Ja, es wächst also auch stetig. Lass uns noch mal den kleinen Schritt zurück. 2010 hast du ja eben schon gesagt, ging das bei dir so mit der Streetfotografie los. Vorher hast du Architektur, Urban fotografiert und sagtest ja schon immer darauf geachtet, dass keiner durchs Bild läuft. Wie kam dann sozusagen der Wandel, dass wenn auf einmal jemand durchläuft, das cool ist?
Ja, das war tatsächlich der Workshop bei Sebastian Schmidt gewesen. Das war Streetfotografie. Damals, als ich in den Workshop ging, wusste ich noch nicht so richtig, was Streetfotografie überhaupt ist. Unabhängig davon habe ich es auch vorher schon hier und da gemacht, insbesondere im Urlaub. Die alten Herren, die um die Dorflinde drumherum saßen oder am Brunnen oder was auch immer. Es war nicht komplett neu, aber dass man das unter Street-Fotografie subsumiert, das war für mich neu. Und irgendwie haben mich die Bilder von dem Sebastian Schmidt begeistert. Er hatte damals eine Ausstellung in Wiesbaden unter dem Titel Der einsame Mensch. Und da war im Prinzip schon die Keimzelle für das, was ich dann später gemacht habe.
Okay, das heißt also, du hast dich für diesen Workshop angemeldet und wusstest eigentlich noch gar nicht so ganz genau, was da auf dich zukommt. Und aber das, was dann da sozusagen dich inspiriert hat, hat dich dann bis heute nicht losgelassen.
Ja, es war de facto so, dass ich durch diesen Workshop oder andersrum, ich habe parallel diverse Workshops mir mal angeguckt, weil ich tatsächlich in der Zeit angefangen habe, auch meine Leidenschaft zum Business zu machen. Und da habe ich mir diverse Sachen einfach mal angeguckt und wollte ein bisschen wissen, für mich verstehen, wo die Reise hingeht. Und so ist es dann auch entstanden, dass ich dann tatsächlich die Streetfotografie mehr und mehr für mich entdeckt habe. Ich war ein paar Jahre später dann auch in New York gewesen. Da war dann die Keimzelle für eine Serie, für die man mich eigentlich zunächst kannte. Das waren All-Stars, also Converse Chucks und diese Chuck-Serie. Daran erinnern sich viele noch, die mich aus meinen ersten Stunden der Streetfotografie kennen. Und ja, so hat sich das immer weiterentwickelt.
War das ein Zufall mit den Chucks oder hast du dich dann da bewusst drauf oder ist dir aufgefallen, ich sehe die jetzt überall, das mache ich jetzt mal eine Serie draus?
Also mir sind die tatsächlich in New York aufgefallen, in der Vielzahl. Hatte ich sie in Deutschland zu dem Zeitpunkt nicht mehr wahrgenommen. Irgendwann stand jemand vor mir auf der Rolltreppe und das ist ja wunderbar, der läuft ja dann nicht weg. Und ich glaube, das war dann auch das erste Chucks-Bild und das fand ich irgendwie cool. Und dann habe ich in New York noch weitergemacht, dann war ich mal im MoMA, habe eins, da ist ein Roy Lichtenstein im Hintergrund als Foto und eigentlich immer tatsächlich von der Perspektive, Froschperspektive auf dem Boden. Und so ist das dann. Und dann ist mir es tatsächlich in Deutschland aufgefallen, hey, die gibt es ja hier auch. Und so hat sich die Serie weiter und weiterentwickelt, bis ich irgendwann sagte, ich muss hart auf die Bremse treten, weil es war eine Manie. Ich habe
Es wird dann irgendwann zu viel, ne, so
Auf
ungefähr.
30 Meter Entfernung erkannt, es sind tatsächlich Converse Chucks, weil nur solche durften es sein. Und die Gefahr ist dann schon, dass ich, dass man nicht, also ich habe nichts mehr anderes gesehen. Das war so der Punkt. Ich habe mich so konzentriert auf dieses eine Thema.
Ja, war das aber für dich auch wie Siegfried Hansen sagt, so ein Trigger, wo du erstmal rausgehst und sagst, ich konzentriere mich mal auf das Siegfrieds Eistüten sozusagen, ja, und komm dann darüber in diesen Flow rein und sehe dann auch andere Sachen?
Nee, bei mir war es tatsächlich schwerpunktmäßig eher so, dass ich nicht mehr andere Sachen gesehen habe, dass ich nur noch
Okay.
die Chucks gesehen habe. Das ging dann am Ende so zum Abschluss tatsächlich so weit, dass ich bei Eberhard Schui war, der Produktfotografie macht. Auch das wollte ich mir mal anschauen und habe tatsächlich für die Produktfotografie einen Chuck, den ich selbst habe, auf dem tatsächlich steht, auf dem einen Schuh steht, This is not a shoe. Und auf dem anderen Schuh steht It's a Mania. Und den habe ich quasi fotografiert und habe den dann als Cover für ein Buch genommen, das ich für mich selbst gemacht habe. Also
Ein
wirklich so als
Schacksbuch.
ein Projektabschlussbuch, sagen wir mal
Ja,
so.
okay.
Es ist auch nicht so, dass ich gar keine mehr fotografiere. Wenn ich heute irgendwie was ganz Besonderes sehe, fotografiere ich auch nach wie vor den Chuck, aber ich renne nicht mehr jedem hinterher. Beispiel am Piccadilly Circus in London 2019. Es hatte leicht geregnet, der Boden war nass, es hat sich alles gespiegelt. Und da stand da eine Frau, die weniger die besonderen Chucks anhatte, als vielmehr die Söckchen mit Rüschen, die da noch drüber waren. Das hat sich im Boden gespiegelt. Und dann habe ich das auch fotografiert. Also das mache ich dann nach wie vor noch.
Okay. Naja, wenn du dann demnächst in London bist, vielleicht findest du ja nochmal ein ähnliches Motiv. Du hast es eben schon gesagt, Thomas Leuthard. Gab es in dieser Zeit noch andere Fotografen oder Themen, die dich da inspiriert haben, in diesem Thema Streetfotografie weiterzugehen?
Ich weiß nicht, ob Streetfotografie alleine war. Es war viel auch das Grafische. Es gab einen Tommy Scherzer, der, glaube ich, unter dem Namen Urban Graphics auf der Foto-Community war. Dann gab es eine Nina, die unter dem Begriff Sensorfleck eine Homepage hatte. Das ist die Nina Papiorek, die ich wirklich schon sehr, sehr lange kenne.
Okay.
Also es waren immer ähnliche Dinge, mal losgelöst von all den Klassikern, die in der Street-Fotografie eine Rolle spielen. Aber tatsächlich so aus der Ecke Foto-Community, das war auch so meine Einstiegsdroge in die Social-Media-Welt.
Mhm.
Und von daher, ja, tatsächlich Siegfried Hansen ist mir auch schnell untergekommen. Da habe ich auch relativ schnell, ich habe, glaube ich, aus der ersten Charge sein Buch auch gekauft.
Holzelein,
original signiert und ein Print mit dabei.
Habe ich auch im Buchregal stehen, absolut, ja. Genau.
Ja.
Ja, sehr schön. Das ist ja auch sogar richtig was wert, ne? Weil die Auflage so klein war, ne? Hatte ich auch schon mal irgendwo, glaube ich, in einer Episode erzählt, genau. Ja, du hast es eben auch erwähnt, Business-Thema. Das heißt also, für dich ist ja nicht nur die Street-Fotografie, sondern du bist ja zu dem, was du sozusagen ja auch da zeigst, aber machst du ja auch noch andere Sachen, die du ja aber, ja, nebenberuflich, glaube ich, auch, wenn ich es richtig weiß, ne, mitmachst.
Ja, das ist so, wobei ich im Moment diese Auftragsarbeiten und Firmen-Events, Hochzeiten eher ein bisschen runtergefahren habe vom Aufwand. Ich habe ja vor 2 Jahren im Herbst gestartet, auch auf Kunstmessen zu gehen. Ich mache viele Ausstellungen. Und dann noch zusätzlich Hochzeiten, Firmen-Events, Architekturfotografie, das muss auch irgendwie alles handelbar sein. Mhm. Von daher mache ich das im Moment eher ein bisschen Schmalspur und versuche, mich auf das andere zu konzentrieren, da ein bisschen mehr Gas zu geben.
Das heißt, du gehst auf klassische Kunstausstellungen, Messen, wo du deine Bilder ausstellst oder zum Verkauf auch mit anbietest?
Also es gibt zweierlei Sachen. Es gibt einmal Ausstellungen, klassische Ausstellungen in entsprechenden Locations, ob das Galerien sind, ob das Event-Locations sind, etc. Und es gibt die Kunstmessen. Die Kunstmesse ist tatsächlich so, da sind über 100 Teilnehmer, Kunst jeder Kunstrichtung. Und eine Kunstrichtung ist eben schon auch Fotografie. Und da bin ich tatsächlich, glaube ich, auch so ein bisschen der Exot, mit der Street-Fotografie da an den Start zu gehen. Und ja, da geht es schon auch darum, dass die Bilder verkauft werden. Also ohne Verkauf, dann die Messen sind teuer, also ein Messestand kostet schon richtig Geld. Und da bin ich natürlich froh, wenn der sich einigermaßen über die Verkäufe finanziert. Ich sehe gerade die Messen schon auch mit Blick auf die Kostensituation auch ein bisschen als Marketing-Geschichte, Bekanntheitsgrad stärken. Aber läuft eigentlich zunehmend auch besser. Ich werde jetzt in Kürze wieder in Köln auf der Messe sein, auf der Discovery Art Fair zum zweiten Mal. Ich war letztes Jahr in München, da München nicht ganz so gut gelaufen ist, was die Verkäufe anbelangt und der Aufwand München relativ groß ist, Entfernung, Übernachtung etc., habe ich mich entschieden, in München dieses Jahr mal auszusetzen. Heißt nicht, dass ich das nicht auch mal nochmal mache. Und naja, was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern, Entfernung München ist sehr weit. 2 Wochen später habe ich mich in Magdeburg für die Kunstmitte beworben. Und
okay.
Magdeburg ist jetzt nicht wirklich,
auch nicht um die Ecke, ja.
Nicht wirklich näher als München. Aber da gibt es auch sehr gute Rückmeldungen.
Mhm.
Und ich glaube, man muss da auch ein, zwei Teilnahmen erstmal investieren, um dann das Ding zu finden und auch über den Wiederholungseffekt dann bekannter zu werden.
Ja, durchaus interessant. Findet da dann auch regelmäßig ein Austausch statt? Hast du da Kontakte geknüpft?
Ganz witzige Geschichte. Ich habe tatsächlich über die erste Kunstmesse in Frankfurt einen Kontakt geknüpft. Und zwar wollte ich oder hatte ich schon immer mit dem Gedanken gespielt, in der Stadt meiner Jugend in Zweibrücken auch mal auszustellen. Habe mich da umgeguckt und war immer irgendwie nicht so richtig begeistert. Das waren dann irgendwie leerstehende Ladenlokale oder. Dann hatte ich einen Ansatz eines Kontaktes, der regelmäßig Kunstausstellungen in Zweibrücken machte, aber nicht mehr aktiv ist, weil er selbst nicht mehr mobil ist. Dann wollte sich jemand drum kümmern, der ist leider zwischenzeitlich auch verstorben. Da hatte ich mir viel von versprochen. Und dann bin ich in Frankfurt auf der Kunstmesse, auf der Discovery Art Fair und lerne dort einen Künstler aus Homburg an der Saar kennen. Oder Homburg-Saar heißt das eigentlich, aber an der Saar ist Quatsch. Also Nachbarort von Zweibrücken und wir unterhalten uns so und dann sagt er, ach du, in Zweibrücken stelle ich demnächst aus, da kann ich gern mal den Kontakt herstellen. Und das war letztes Jahr im Sommer, dann sagt er, das geht auch nur auf Einladung, am besten kommst du dann mal vorbei, wenn ich ausstelle. Gesagt, getan, ich komme dort vorbei, stelle mich vor, habe auch meinen Flyer dabei gehabt und dann sagt die Hauptmacherin, die Jutta Walter, sagt, Mensch, das sieht klasse aus, wir machen mal was zusammen. Also sprich, das ist so ein Kontakt, der wirklich aus der Messe raus
So eine
entstanden ist.
Synergie.
Ich habe eine andere Fotografin kennengelernt. Wir freuen uns schon immer, wenn wir auf einer anderen Messe auch beide gebucht haben und gucken auch sogar, dass wir irgendwie entweder gegenüberliegende oder benachbarte Standkojen kriegen. Das ist schon eine tolle Geschichte. Es ist aber anders als in der Street-Community. Das ist de facto so.
Nee, das glaube ich. Deshalb ist auch ganz interessant und ich glaube, also zumindest habe ich es bisher auch noch nie von anderen gehört, dass die an solchen Messen teilnehmen. Aber es ist ja durchaus interessant, gerade wenn man auch so ein bisschen, wie du sagst, Marketing-Tool, Bekanntheit steigern, auch noch mal eine Möglichkeit mehr. Ja,
Ja, es ist de facto auch eine Kostenfrage. Also es
das
muss
denke
man
ich ja.
ehrlich sagen, also ich habe in Frankfurt im November jetzt 11 großformatige Bilder verkauft. Das reicht einigermaßen, um die Kosten zu decken.
Ja, aber wie du sagst wahrscheinlich oder wie es dann auch so ist, ne, der investiert ein bisschen und man muss es ausprobieren und vielleicht entstehen dadurch ja auch neue Synergien, wie jetzt eben diese Kontakte oder sowas, wo du dann wieder neue Möglichkeiten hast.
So ist es.
Ja, genau. Ich frage mich ja immer wieder, was motiviert einen oder beziehungsweise was motiviert dich, regelmäßig rauszugehen und Streetfotografie zu betreiben?
Ha, gute Frage. Also es ist zum einen tatsächlich das Rausgehen als solches, einen Grund zu haben, rauszugehen. Umgekehrt ist es aber auch so, wenn ich lange den Auslösefinger nicht gelöst habe, dann fängt der an, kribbelig zu werden. Also ich mag schon auch das Erlebnis, den Moment ausgelöst zu haben und zu wissen, hey, eben hast du ein cooles Foto gemacht, das ist richtig klasse und ich glaube, das sind so ist schon so ein Haupttreiber, also der Kick, ein cooles Foto gemacht zu haben.
Also ein bisschen der Jagdinstinkt.
Ja, witzigerweise, wenn du das jetzt so sagst, zähle ich ja tendenziell eher zu den Anglern, aber ja, es ist auch ein bisschen der Jagdinstinkt. Auch ein Angler ist in irgendeiner Form ja ein Jäger.
Das stimmt. Würdest du sagen, als du angefangen hast mit diesem Workshop und bis heute die Entwicklung, hat sich deine Art der Streetfotografie verändert?
Ja, ich würde schon sagen, ich habe am Anfang sehr, sehr viel ausprobiert. Ich habe auch Street Portraits gemacht. Ich habe eben diese Chuck-Serie gemacht. Das Thema, dass ich tatsächlich dieses urban grafisch minimale mache, also mit viel Architektur, mit viel Negative Space etc., das hatte ich erst im Laufe der Zeit entwickelt. Und es kann durchaus sein, dass sich das auch wieder in eine andere Richtung dreht. Also das, ich merke jetzt gerade, ich hatte vorhin, glaube ich, schon kurz erwähnt, dass ich in Hamburg zum Workshop bin, Anfang April bei Mark Power. Und der Workshop ist kein Street-Fotografie-Workshop. Da geht es eben eher um, ich meine, er nennt es Urban Exploration. Es ist nicht so richtig Urban Landscape, aber tatsächlich viel das Urbane zeigen. Und da ich nicht aus Hamburg komme, habe ich mir da echt Gedanken gemacht, wie könnte es sein, was mache ich, was fotografiere ich da, wenn es darum geht, ein Projekt zu machen. Je nachdem, wie offen die Vorgabe ist, ich kenne mich in Hamburg halt nicht so gut aus. Also allein dieser Prozess, dass ich mir jetzt auch mal Gedanken gemacht habe, was könnte ich so fotografieren außerhalb der Street-Fotografie, was könnte ein Thema sein, bis hin, ich wohne hier auf dem Mainzer Lerchenberg, das ist eigentlich eine Trabantenstadt, das ist vor 60 Jahren alles fürs ZDF vom Reißbrett aus aufgebaut worden und ich habe schon über die letzten Jahre immer gedacht, wie könntest du den Lerchenberg mal fotografisch abbilden und habe jetzt über diese Schiene tatsächlich die ein oder andere Idee gewonnen. Also dieses Mal raus aus der Komfortzone und Gedanken machen müssen. Also ich will nicht nach Hamburg fahren und irgendwie auf gut Glück jetzt da oder alles dem Zufall überlassen. Ja, in der Streetfotografie machen wir das, aber auch da versuche ich eher ein bisschen zu planen, wenn ich in eine Stadt fahre, zumindest mal Locations planen. Nicht zwingend jetzt das Einzelbild, also eigentlich gar nicht das Einzelbild.
Also denkst du auch eher dann sozusagen in Serie und Langzeit, dass du sagst, das, was ich jetzt vielleicht auch fotografiere, ist vielleicht dann auch morgen noch nicht unbedingt das, was ich zeige oder zeigen muss, zeigen will, sondern das könnte eine Serie, ein Projekt werden. Vielleicht wird das sozusagen erst in 10 Jahren interessant.
Nein, also ich glaube, dass ich in letzter Zeit ein paar Sachen in die Richtung gemacht habe, die auch schon veröffentlicht sind und wo ich glaube, die müssen erst noch so ein bisschen im Bücherregal marinieren. Und bevor sie dann tatsächlich greifen. Also grundsätzlich, ja, ich denke in Serien teilweise. Das Gelbe von der Straße ist so eine, also wirklich viel die Farbe Gelb. Ich habe auch in einem dokumentarischen Projekt gedacht, als ich während Corona, was in das Buch, in dem Buch ISO 2020 gemündet ist, was eine Kombination aus meinen typischen Bildern und einer dokumentarischen Geschichte aus der Corona-Zeit ist. Da habe ich aber gemerkt, die Zeit war eigentlich für das Buch noch nicht reif, weil ich habe das noch in 2021 noch während der Ausläufer von Corona veröffentlicht. Und das lief nicht so gut wie das Buch vorne dran, mein Big City Life Buch, was so eine Retrospektive der letzten 10 Jahre war. Und ein bisschen ähnlich geht es auch mit meinem aktuellen Buch, was ich über 14 Monate bewusst fotografiert habe. Das ist Angle Moore. Da bin ich über 14 Monate regelmäßig an Sonntagen auf Rastplätzen oder überwiegend auf einem Rastplatz in der Nähe von Mainz gewesen und habe mal das Leben der Truckerfahrer fotografiert. Auch das ist sowas. Ich habe da mega Resonanz, etliche Podcasts mittlerweile schon gemacht, auch Rezensionen. Aber die Verkaufszahlen spiegeln das noch nicht so ganz wider. Aber
ja, alles entspannt. Ja, aber da sieht man, ne? Also da hast du dich jetzt eben speziell für ein Projekt oder für eine Serie entschieden, die vielleicht jetzt auch nicht ganz klassisch typisch Street-Fotografie ist. Und ja, ein Buch draus gemacht. Wie war das? Ich meine, du hast jetzt schon 2 Bücher zuvor. Wie war das, dieses Buch dann das erste Mal in den Händen zu halten?
Ganz ehrlich, ich war mega stolz und bin es auch nach wie vor noch drauf. Es ist schon, also ich finde es großartig und die Rückmeldungen sind genau die gleichen. Ich finde es auch gerade, weil es was anderes ist als das, was ich so typischerweise mache.
Das ist vielleicht ja auch der Grund, warum dieses Buch so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil es eben auch mal was anderes ist, auch von der Darbietungsweise, ne? Es ist ja kein normal gebundenes Buch in Anführungsstrichen. Du warst ja so lieb und hast mir mal ein Exemplar zukommen lassen. Vielen Dank auch nochmal dafür. Ich habe es mit großen Ehren hier bei mir im Bücherregal stehen. Ja.
Sehr gerne.
Vielleicht, ja, oder ich meine, ich habe das natürlich auch verfolgt. Ne? Du hast Podcast dazu gemacht, du kriegst Rezensionen. War das, also zwei Fragen wahrscheinlich jetzt, aber ne, war das bei den Büchern vorher auch so anders? Oder denkst du eben, weil es jetzt eine andere Art ist, die jetzt eben nicht für dich typisch ist, dass es dann doch auf einmal mehr Aufmerksamkeit weckt?
Ja, ich glaube tatsächlich, dass es die andere Art ist. Also bei den anderen Büchern habe ich Rückmeldungen gekriegt, wie toll, also klassische Daumen hoch, toll, gefällt mir, sehr schön, aber wenig inhaltliche Rückmeldungen. Und das ist tatsächlich bei dem Buch komplett anders. Also da gibt es viel ausführlichere Rückmeldungen, die eben über dieses ja, klasse, schön oder sonst was hinausgehen.
Ich hatte mich neulich mit Jochen Müller unterhalten und da sind wir auch auf das Thema gekommen, dass eben gerade auch, also nicht nur bei Fotografen oder auch bei Künstler, Musiker oder sonstiges, die sozusagen auch mal aus ihrem Standard oder aus ihrem, mit dem sie bekannt sind, rausbrechen, nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen. Also kann man das schon fast irgendwie auch als Tipp mal mit rausgeben, ne? Mach auch mal was anderes. Es muss ja jetzt nicht komplett was anderes sein, aber zeig mal eine andere Variante, weil auf Instagram, ich sag mal, wenn das jetzt so das Hauptding ist, wo wir uns in unserer Blase bewegen, ja, ja doch jeder innerhalb seines Accounts doch immer sehr homogen ist, ne?
Ja, wobei spannenderweise, das ist so eine Beobachtung, so mit Einzelbildern auf Instagram habe ich den Eindruck, funktioniert das nicht. Also es ist tatsächlich so, ich habe hin und wieder mal ein Bild, wo ich persönlich denke, hey, das ist cool, das ist aber nicht Katzdash-typisch. Und wenn ich das dann poste auf Instagram, dann kommt da fast keine Rückmeldung.
Verstehe, was du
Weil
meinst.
ich
Ja. Ja.
glaube tatsächlich, dass in diesem schnellen Instagram-Stream eben, oh, das ist ein Katzbärs-Like. Dann kommen Bilder, die eben zwar vielleicht ganz gut sind, aber man, also ganz blöd, auf Instagram liked man ja teilweise auch des Namens wegen.
Ja, genau, also wie du das jetzt sagst, habe ich auch darüber nachgedacht eben. Und ich glaube, dass das wird das Problem sein, dass du das natürlich auch nicht als Serie siehst. Du siehst ein Einzelbild, ne? Und du bewertest das Einzelbild und denkst dir vielleicht in dem Moment, das ist jetzt aber nicht typisch Katzberg, ne? Okay, ja, Name gut, kenne ich durch den Gefallen und Likes trotzdem so ungefähr, ja. Aber du hast vielleicht gar nicht diese Serienkomponente drin, dass du es siehst. Das ist wahrscheinlich das Problem, ja. Also wenn dann sozusagen als Buch oder auf seiner Homepage als wirklich als Serie, ne,
Ja, das muss ich
vorstellen
definitiv auch nochmal machen. Auf meiner Homepage habe ich halt auch nur diese Teaserbilder, die ja sogar noch halb
würde.
verdeckt sind durch das gelbe Dreieck unten. Und da muss ich mit Sicherheit auch nochmal ein bisschen was zeigen. Ich wollte auch nochmal so von diesen Rückmeldungen die Highlights auch nochmal als Blogbeitrag bringen. Und vielleicht in dem Kontext auch nochmal ein paar Einzelbilder dann auch voll zeigen.
Von den drei Büchern, die du gemacht hast, ist von diesen ersten zwei, Big City Life und ISO 2020, hast du da noch welche?
Big City Life ist fast ausverkauft, da ist es gerade mal noch eine Handvoll, also wirklich, ich glaube, 5 Stück oder sowas. Ja, kommt ungefähr hin.
Schnell mal rüber geguckt.
Und bei dem ISO 2020 sind es, glaube ich, 25, wobei ich da auch weniger produziert habe.
Das heißt aber, wenn die, oder wie handhabst du das dann grundsätzlich, wenn die alle verkauft sind, sind sie verkauft, dann gibt es nichts mehr.
Ja, ich denke schon, weil dann kommt irgendwann Big City Life 2 oder was auch
Das
immer.
nächste dann,
Ja,
genau.
es gibt halt mittlerweile auch noch andere Bilder, die ich zeigenswert finde. Wobei das ja immer so ein bisschen schwierig ist. Also Big City Life Das sind ja für das, dass es über 10 Jahre Fotos sind, sehr wenig Bilder drin. Ich weiß gar nicht genau, wie viele es waren. Es gab ja über die Jahre deutlich mehr Bilder, auch gute Bilder. Aber es muss halt irgendwie auch in Summe in so einem Buch zusammenpassen. Die Bilder dürfen sich nicht gegenseitig kaputt machen. Und der Klassiker Kill Your Darlings, also
genau.
dass es dann auch noch Spaß macht, das anzuschauen.
Das ist ja das Gleiche bei den Ausstellungen. Du hast ja dieses Jahr auch schon einige gehabt. Ja? Natürlich, das sich selbst immer zu kuratieren, ne? Diese Auswahl zu treffen, was zeige ich. Ne?
Ja, das ist auch ein spannendes Thema. Den Gedanken hatte ich nämlich jetzt gerade neulich, als es darum ging, die nächste Messe zu bestücken. Dachte ich, oh, was zeige ich denn da? Einerseits hatte ich ja eben schon auch von dem Wiederholungseffekt gesprochen. Also sprich, der Messebesucher sollte vielleicht zumindest über ein paar Bilder auch einen Wiedererkennungswert oder Merkmal haben. Andererseits habe ich dann mir mal gedacht, was sind denn so meine Top-Seller? Da gibt es schon einige Bilder, die irgendwie so knapp an den 10 Stück irgendwo oder auch 10 verkaufte Bilder haben. Auf der anderen Seite habe ich mir dann im zweiten Schritt gedacht, wie kommt denn so ein Top-Seller zustande? Ist es das Motiv alleine? Ist es nämlich nicht. Es kommt allein schon deshalb zustande, weil ich ja die Vorauswahl getroffen habe und nur die Bilder, die ich dann auf Ausstellungen und Messen auch zeige, erstmal eine, die haben eine deutlich größere Chance, überhaupt gekauft zu werden. Ja, es gibt auch irgendwo immer mal wieder jemanden, der auf Insta oder auf einer Homepage ein Bild sieht und sagt, das hätte ich gerne in groß. Aber tendenziell sind die Topseller die, die ich immer wieder mit auf Messen und Ausstellungen zeige. Also sind ich das, beeinflusse das dann auch.
Ja, klar, genau. Sind das denn dann auch deine Lieblingsbilder oder die, wo du sagst, da bedeutet mir viel, da hängt eine Geschichte dran? Oder ist es eher so, was ja nicht verwerflich ist, dass du sagst, aber aus dem kommerziellen Gedanken raus, das sind die, die sie einfach auch gut verkaufen lassen?
Also eine Mischung aus allem. Also ja, die Bilder gehören auf jeden Fall auch zu meinen Lieblingsbildern. Das ist hart so. So bin ich gestartet bei den ersten Ausstellungen und habe einfach geguckt, was sind meine Lieblingsbilder und was passt irgendwie in den Ausstellungsräumen an die Wände und was harmoniert auch an der Wand miteinander. Definitiv ist hart so. Auf der anderen Seite, ich mach's mal gerade plakativ, wenn du das Buch nimmst, Oncle More, wenn ich die Bilder an die Wand hänge, dann erregen die mit Sicherheit auch Aufmerksamkeit. Die Leute werden sich die anschauen. Das sind aber keine Bilder, die sich jemand im Wohnzimmer an die Wand hängt. Das ist vielleicht was, was sich eine Spedition in die Büroräume hängen mag, keine Ahnung. Aber es sind definitiv keine Bilder, die aus kommerzieller Sicht in irgendeiner Form sich verkaufen lassen, um an die Wand gehängt zu werden.
Das würde ich, glaube ich, auch so unterschreiben, ne? weil das einfach als Serie funktioniert. Also wenn dann vielleicht auch als Triptychon oder sowas in der Art, dass du es nehmen könntest, ne? Aber so als Einzelbild fehlt vielleicht dann auch doch der Zusammenhang. Wir hatten es eben, oder du hast es eben auch schon mal ganz kurz angerissen, diese Art der Fotografie, die du machst, die du heute machst, diese Entwicklung, die du auch bis dahin gemacht hast, vielleicht noch mal ganz kurz darauf einzugehen, wie würdest du die beschreiben?
Also Schlagwörter urban, grafisch, minimal, aber es ist eigentlich, also man könnte sie mit Sicherheit auch unter Architekturfotografie verkaufen, weil die Architektur schon eine sehr große Rolle spielt in meinen Bildern. Also Architekturfotografie mit Mensch. Wobei mir der Mensch sehr wichtig ist, auch um gerade bei der Architektur die Dimensionen zu verstehen etc. Und das ist ja immer so eine Frage, in welche Richtung zählen Bilder, ist das Street-Fotografie, ist es Architekturfotografie, ist es sonst was? Ich nenne mal ein Beispiel, das kennt fast jeder, von Matt Stewart, das Smiling Leaf. Dieses eine Blatt auf dem Fußboden.
Genau.
Wenn das Bild nicht von Matt Stewart wäre, würde es wahrscheinlich keiner unter Streetfotografie subsumieren.
Also sprich, es muss nicht zwingend ein Mensch drauf sein. Und wenn du jetzt nicht diese Überschrift hättest, würde es wahrscheinlich kaum jemand als Streetfotografie definieren.
Nee, vielleicht würde jemand es eher als Architekturfotografie sehen, wenn ich nicht irgendwann mich dem Genre Streetfotografie verschrieben hätte. Das mag so sein. Also ich habe halt den Eindruck, dass es schon auch ein bisschen davon abhängt, von wem kommen bestimmte Bilder. Ich nenne ein anderes Beispiel. Guido, sei mir bitte nicht böse, Guido Klumpe, der ja jetzt gerade auch in Nürnberg eine Ausstellung hat.
Ja, vor zwei Wochen getroffen, genau.
Ja, der Guido hat viele Bilder, auf denen kein Mensch ist auch. Bei den Bildern, ich glaube, er nennt es Loss of the Third Dimension, also Verlust der dritten Dimension, sehr flächige Bilder etc. Da kann man sich auch redlich drüber streiten, ist das Architekturfotografie, ja oder nein? Ist das Streetfotografie,
ja oder Architektur, nein?
Oder Architekturfotografie.
Genau.
Ja. Also da ist, glaube ich, der Grad der Zuordnung variabel und verschwimmt in irgendeiner Form. Mhm. Das würde ich schon bei mir auch so sehen.
Ja, also sehe ich genauso, wobei ich jetzt, sagen wir mal, für mich selber die Definition schon strenger habe. Also für mich ist Streetfotografie, es muss ein Mensch drauf sein. Sicherlich gibt es diesen urbanen, wie das Blatt, oder manchmal hast du wirklich irgendwas Zusammengestelltes auf der Straße, wo du sagst, das ist interessant. Aber für mich zumindest ist auch die Definition der Streetfotografie, es muss ein Mensch drauf sein, ja, damit es auch mein Empfinden so hat.
Ja. Ja, ich glaube, es hängt schon ein bisschen in dem Kontext, wie die Bilder gezeigt werden. Und auch von Matt Stewart gibt es so einen Baucontainer, der steht vor einer Werbung, wo so ein V
genau.
hinter dem Container rauskommt. Dann sieht das Ganze aus, als wäre das eine Einheit, der Container.
Eine Einheit, V. Genau.
Ja. Es ist in irgendeiner Form von Menschen geschaffen und man kann das alles verbiegen in alle Richtungen. Also.
Ich finde das auch völlig okay. Ich habe ja deshalb auch gesagt, ne, das ist jetzt meine Sichtweise.
Ja,
so.
Ja, klar.
Ich würde jetzt keinem sagen, nein, das ist aus meiner Sicht nicht so oder so. Jeder muss das machen, wozu er Spaß hat zeigen, was er gut findet. Ja, das ist absolut legitim so.
Das kann ich absolut unterschreiben. Ich bin auch ein Verfechter des Anti-Dogmatismus. Da gab es ja auch lange, auch da gehörte damals der Thomas Leuthard wieder dazu. Der war stark Verfechter, Streetfotografie muss schwarz-weiß. Den habe ich nie geteilt. Das war mir zu dogmatisch. Woher kam es, als die Streetfotografie entstanden ist mit Henri Cartier-Bresson? Da gab es nur Schwarz-Weiß-Filme.
Eben,
und
ja.
Kein anderer Grund, warum seine Bilder nur schwarz-weiß waren.
Punkt. Genau. Das hatte ich auch neulich. Es hat vielleicht eher den Touch des Künstlerischen, wenn es in schwarz-weiß als in Farbe ist, gerade wenn es vielleicht auch wieder darum geht, eine breite Masse zu finden. Da hast du sozusagen diese Historie, dass das Wiedererkennungsmerkmal, dass es eben früher alles in schwarz-weiß war. Aber ich bin auch glücklich und froh, dass wir die Farbfotografie haben und dass sich das auch in der Streetfotografie dorthin so gut entwickelt hat und auch wirklich tolle Künstler gibt, die da Vorreiter gewesen sind und das populär gemacht haben. Also das sehe ich genauso. Und wenn jemand, ich meine, es gibt auch noch genug, selbst was ich auch wieder skurril finde, nicht? Manche Fotografen, die haben zwei Kanäle, einen, wo sie nur schwarz-weiß zeigen und einen, wo die Farbe zeigen. Ne? Also selbst dann wieder dieses so strikt getrennt, dass es scheinbar dann wieder Leute gibt, die sagen, schwarz-weiß oder Farbe gucke ich mir gar nicht an, ich will nur einen Kanal haben, wo ich die Schwarz-Weiß-Bilder sehe.
Ich mache das ja noch nicht mal in meinen Büchern. Ich habe ja auch gerade, ich glaube, in allen Büchern einen Mix zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Mhm. Ich finde das auch völlig legitim. Für mich ist es auch so, dass ich nicht zwingend beim Fotografieren schon entscheide, ist, das wird schwarz-weiß oder Farbe. Ich hatte eine Phase, da habe ich auch das Display der Kamera auf schwarz-weiß eingestellt, also sprich das JPEG in schwarz-weiß abgespeichert. Dann siehst du ja auf dem Display nur das schwarz-weiße Bild, aber ich arbeite grundsätzlich mit RAW und ich habe ja jetzt dann auch dadurch die Möglichkeit, mich zu entscheiden, Farbe oder Schwarz-Weiß. Und bei mir gibt es Bilder, die funktionieren definitiv besser in dem einen oder in dem anderen. Es gibt aber auch Bilder, die funktionieren sowohl als auch. Und je nachdem, in welchem Kontext ich sie zeige, dann wird es halt auch mal die Schwarz-Weiß-Version, obwohl mir die etwas liebere, die Farbversion ist.
Wie du es eben sagst, da bin ich auch komplett dabei. Es kommt, glaube ich, auch auf die Art an, nicht? Wenn du natürlich ein Color Match machen willst, dann kann natürlich Schwarz-Weiß sowieso nicht funktionieren, ne? Und ich denke auch, wenn du jetzt in deiner Art, die du machst, würde ein Schwarz-Weiß vielleicht auch eher funktionieren als jetzt eben zum Beispiel, was wir eben hatten beim Stefan oder auch vielleicht auch bei mir, wo du mehrere Leute, wo du eine Gemenge drauf hast und wenn du das in einem matschigen Grau einfach alles zeigst, dann hast du keine Definition da drin. Also das grenzt sich nichts ab, ne? Und von daher denke ich, wird es auch wahrscheinlich gar nicht so gut funktionieren dann dort. Also es hängt auch tatsächlich davon ein bisschen ab, was man macht.
Absolut.
Ja. Das Thema Reisen, du hast ja schon gesagt, es geht nach London. Da warst du auch schon, du hast vorhin auch schon gesagt, New York. Gibt es noch Städte, gerade auf die Streetfotografie bezogen, wo du gerne mal fotografieren möchtest, wo du sagst, das ist jetzt noch mal ein Traum, da möchte ich gerne mal fotografieren?
Ich war letztes Jahr in Amsterdam. Amsterdam fand ich großartig. Ich war das Jahr davor in Rotterdam und hatte da aber irgendwie einen Blackout. Also da hat bei mir gar nichts funktioniert. War unter
Tagesform.
anderem, ja, es waren 2 oder 3 Tage sogar. Aber da habe ich mich, glaube ich, zu sehr unter Druck gesetzt. Ich hatte irgendwann mal zu meiner Frau gesagt, ich brauche nochmal neue Portfoliobilder. Und sie wusste, dass Rotterdam bei mir auf der Liste stand. Und dann sagte sie, Mensch, wir haben ja unseren Hochzeitstag im Mai. Was hältst du davon? Wir fahren in die Nähe von Rotterdam. Ich nehme mein Fahrrad mit, mache Radtouren tagsüber und du fährst tagsüber nach Rotterdam, fotografierst. Und dann treffen wir uns abends wieder und gehen schön essen oder was auch immer. War dann, ich glaube, von donnerstags bis sonntags oder sowas in Rotterdam. Oder in der Nähe von Rotterdam. Und warum auch immer, ich habe nichts gesehen. Locations, die ich mir ausgeguckt habe, waren noch geschlossen. Irgendwie lief gar nichts. Also wirklich null. Ich war mega frustriert. Dann, wie gesagt, letztes Jahr Amsterdam hat wieder super gut funktioniert. Wo ich schon mal war und vielleicht auch gerne nochmal hin wollte, ist Lissabon. Also Lissabon ist schon mega. Lissabon hat den Charme, dass du da beides hast. Da hast du moderne Architektur einerseits, andererseits aber auch diese ganze Altstadt und das Morbide. Das finde ich ganz, ganz großartig. Wird mit Sicherheit auch nochmal irgendwann auf der Liste stehen. Ansonsten neue Städte habe ich im Moment gar nicht so sehr im Fokus.
Wär so asiatisches was für dich?
Eher nicht. Ich bin irgendwie nicht so der Östliche.
So Japan, Tokio, was weiß ich,
Ja,
das sind ja.
wahrscheinlich wäre es gar nicht verkehrt, aber im Moment zieht es mich da nicht hin. Dann tatsächlich lieber nochmal nach New York.
Ja, immer gut.
Immer wieder gut, aber nicht als Partnerurlaub.
Ja, da können wir Fotografen, Streetfotografen, alle ein Lied von singen, ne?
Ja, wir waren zu unserem 10. Hochzeitstag 2019 in New York, 10 Tage New York zum 10. Hochzeitstag. Und jetzt war ich eben, also Dorothee, meine Frau, ist sehr, sehr kulant. Die schubst mich eher auch irgendwo hin, als dass sie sagt, jetzt bleibst du mal bei mir. Aber ich wollte jetzt so einen New York-Urlaub, der anlässlich des Hochzeitstags war, ja nicht dazu nutzen, Street-Fotografie zu machen. Und das ist mega schwer. Du läufst dann durch die Straßen New Yorks und siehst Motive und der Finger ist am Zucken und ich habe dann versucht, mich zu beherrschen. Es ist dann darin gemündet, dass ich zwei Tage dann doch alleine unterwegs war. Witzige Anekdote nebenbei. An dem einen Tag war ich so in dem Bereich Oculus Ground Zero. Mhm. Ich komme aus dem Oculus, also aus der U-Bahn-Station, hoch und auf einmal ruft Achim. Da war das die Sabine Mundorf.
Nein.
Ja, wir haben es wirklich zufällig in New York gesehen. Ja, wir hatten Wochen davor mal gesprochen, dass wir wahrscheinlich zeitgleich in New York sind, aber ich habe ehrlich gesagt nicht mehr dran gedacht. Wir laufen uns wirklich per Zufall über den Weg. Das war mega, es war echt
Hammer. Verrückt. Ja, genau. Und seid ihr dann nochmal zusammen los, oder?
Nee, es war dann
kurz gequatscht.
Ja, kurz gequatscht und das war dann, es war irgendwie, so, da reden sehr wir heute nett. Beide noch sehr, gerne
ja,
drüber.
Das ist natürlich ein Klassiker, sehr gut, ja. Bereitest du dich, wenn du jetzt solche Reisen machst oder überhaupt so zum Fotografieren rausgehen, bereitest du dich da groß vor?
Ja, also was heißt groß? Ich schaue zumindest mal, welche Locations könnten interessant sein für deine Art der Fotografie.
Wo suchst du das raus? Also hast du da irgendwie so Seiten oder guckst du jetzt einfach auf Google Maps?
Ich guck eigentlich auf Google. Ich suche in Google nach moderner Architektur in der Stadt, wo ich hingehe und gucke mir das so ein bisschen an. Teilweise gucke ich dann auch mal Google Maps von oben, aber Schwerpunkt ist tatsächlich moderne Architektur, wo auch immer, Amsterdam, New York, London. Das ist so mein Haupttrigger. Wissentlich, dass viele Locations gar nicht funktionieren werden, aber ich finde es mega schwer, das komplett dem Zufall zu überlassen. Also der Zufall hat genug zu tun an der Location selbst. Aber wenn du dich in einer großen Stadt, sei es Amsterdam, sei es New York, was auch immer, einfach nur treiben lässt und hoffst, dass du zufällig irgendwo an der Location vorbeikommst, die deinem Stil, deiner Art zu fotografieren entspricht, dann wird das nicht funktionieren.
Hast du dann so eine Wetter-App, wo du guckst, wann die beste Sonne ist?
Witzigerweise habe ich mir die gerade vor ein paar Tagen mal eine runtergeladen. Aber eher, weil ich hier lokal was fotografiert habe und nochmal schauen wollte, ob das irgendwo zu einer anderen Tageszeit besser Sinn macht oder mehr Sinn macht. Oder ob ich tatsächlich lieber an einem bedeckten Tag mit dem großen Diffusor oben drüber unterwegs sein sollte. Ich hatte es bis dato nicht genutzt, wenn ich so irgendwo in den Städten bin. Dafür sind die Aufenthalte auch zu kurz, als dass der Aspekt, also für mich jedenfalls, als dass ich den Aspekt dann auch noch zusätzlich mit einbauen kann. Ich habe das Thema, wie laufe ich von Location A nach B nach C? Und wenn ich dann noch sage, jetzt in D ist aber die Sonne früh morgens, oder früh morgens ist ja noch gut, da könnte ich ja auch andersrum anfangen. So mittendrin die beste, dann müsste ich erst an D und dann wieder zurück nach C laufen. Das halte ich für mega schwierig, wenn man wirklich nur mal so 2-3 Tage irgendwo ist.
Würdest du das bei dir dann sozusagen im Heimatort, also in Mainz, so machen?
Ich glaube, dass ich das jetzt, wo ich die App auch habe, etwas mehr nutzen werde. Jetzt kenne ich Mainz halt auch ein bisschen und weiß eben da tendenziell auch, wann die Sonne da wo ist.
Wo am besten ist.
Ja, und von daher glaube ich, ist es schon wichtiger, es in Städten, in denen man häufiger ist, aber die man dann doch nicht so gut kennt, nochmal anzuschauen.
Wenn du in Mainz unterwegs bist, hast du da eine feste Route, die du dann immer abläufst?
Du, ich bin tatsächlich zum Thema Street-Fotografie in Mainz relativ wenig unterwegs.
Okay, Frankfurt dann eher?
Eher tatsächlich in Frankfurt, ja.
Okay.
Und da haben wir schon so ein bisschen eine Standardroute angefangen von Treffen am Willy-Brandt-Platz.
Ja.
Aber die wird immer ein bisschen variiert.
Ist das sowas, was dir dann auch eine Sicherheit oder eine Routine bringt, wenn du immer regelmäßig, also zumindest ähnlich gleiche Strecke abläufst, weil du dann eben sagst, ne, da weiß ich dann, wie das Licht ist, in welcher Jahreszeit. Und du sagtest vorher, du bist ja auch eher der Angler, also dann auch mal dort stehen bleibst, und weil du weißt, okay, jetzt habe ich hier tiefe Sonne oder schöne Schatten oder sowas.
Ja, wobei das sind tatsächlich Sachen, wo ich dann auch gezielt hingehe, weil ich weiß, es ist da nach Feierabend oder sowas oder gegen Abend ist da die Sonne gut und dann gehe ich auch nur dorthin und fotografiere dort und dann ist auch wieder gut.
Ja, okay. Wenn du jetzt eine Reise machst, irgendwo, also weiter als Frankfurt, und das planst, guckst du dann vielleicht auch aus deinen Kontakten, wen kennst du da? Oder ich schreibe mal jemand an, treffe mich vielleicht mit jemand und der mir vielleicht was zeigen kann?
Ganz ehrlich, ja, ich gucke, wer ist da, aber meistens eher zum Treffen uns auf ein Bierchen, auf einen Kaffee oder sowas. Also das ist tendenziell eher so die Schiene, als da jetzt gezielt eine Runde mit dem Laufen. Ja, habe ich auch schon gemacht. Aber eigentlich ist es Schwerpunkt eher so das Netzwerken, Treffen auf ein Bier, auf einen Kaffee, auf einen Happen zu essen abends. Und das mache ich tatsächlich. Und da ist unsere Meet and Street Gruppe natürlich praktisch. Also da muss ich nicht erst suchen, wer ist von da, sondern ich schaue es in die Gruppe rein und da meldet sich eigentlich auch fast immer jemand.
Das stimmt, ja. Zumal wir ja jetzt auch in Discord noch die Bundesländer unterteilt haben. Man kann also auch noch dann direkt reinschreiben, wenn man wo ist, und hat dann noch mal eine bessere Zielansprache sozusagen.
Genau.
Das ist so, ne? Ist für dich das Thema analog fotografieren eins?
Es war eins, im Moment nein. Also im Moment ist mir der Aufwand, also weniger der Kostenaufwand als auch der zeitliche Aufwand, der dahinter steht, etwas zu hoch. Ich denke, die Zeit ist digital und von daher, also zumal die digitale Fotografie ja in den letzten Jahren wirklich richtig gut geworden ist. Wenn ich so überlege, Ende des letzten Jahrhunderts, da war das ja, war mal ganz nett, aber die Qualität war eine Katastrophe. Und von daher fotografiere ich mit dem, was es heute an Stand der Technik ist. Wobei ich durchaus die analoge Fotografie mag und liebe. Ich habe sogar ein Beispiel von einem älteren Fotografen, der hat in Wiesbaden immer auf Jazzkonzerten fotografiert, hatte dann eine Ausstellung, zu der konnte ich nicht kommen. Dann hat er mir hinterher sein Buch gezeigt mit den Bildern der Ausstellung. Ich blätterte so durch und dachte, oh Mensch, was für ein Korn und teilweise gar nicht ganz scharf und all die Dinge, die man in der digitalen Fotografie eigentlich verflucht. Und dann blätter ich um und es kommt ein Bild, das war knackescharf, es war aalglatt, und im Bild hat die Seele gefehlt. Und witzigerweise, genau das war ein digitales Foto und der Freund, der schon ein bisschen älter ist, wusste nicht, dass man das auch imitieren kann. Also dass das zumindest wie aus einem Guss aussieht in dem Buch. In dem Buch ist es echt aufgefallen,
Ja.
dass das eigentlich dem Bild was gefehlt hat, weil es eben nicht analog aufgenommen war, beziehungsweise nicht die Anmutung von analog hatte. Und das finde ich dann teilweise auch. Es gibt richtig gute Bilder, die sind nicht knackescharf, das ist einfach so und trotzdem sind sie gut.
Wäre das, wenn wir jetzt langsam so zum Ende kommen, ein Tipp, den du vielleicht auch einem Neuling mitgeben wirst, dass es nicht darauf ankommt, dass es unbedingt gestochen scharf ist, sondern eher auf den Inhalt ankommt?
Jein. Für ein Einzelbild kommt es drauf an. Also für ein Einzelbild würde ich schon sagen, es sollte zumindest erkennbar sein, wo der Fokus hingelegt wurde. Also das Hauptmotiv sollte scharf sein. Aber in einer Serie kann es durchaus sein, dass wegen der Narrative das durchaus Sinn macht, ein Bild drin zu lassen, auch wenn es nicht knackescharf ist. Also, um die Geschichte zu erzählen, ist es durchaus auch legitim, mal ein nicht 100% scharfes Bild drin zu lassen. Aber wenn ich jetzt Bilder habe, die nicht so 100% knackescharf sind und das als Einzelbild dann irgendwie verkaufe, jetzt habe ich da auch einen Tick. Also ich bin da auch, was Ausrichtung, Horizont und so weiter, um wieder den Stefan Heldiger zu strapazieren. Der Horizont muss gerade sein, da halte ich es mit Loriot, das Bild ist schief, geht gar nicht. Also
Ja, das stimmt. Da, also achte ich natürlich auch gerne drauf, aber ne, wenn ich mir dann eben den zitierten Stefan angucke und denke auch, das ist natürlich was, was auffällt, dass es trotzdem auch mal was hat, ne, ob man das jetzt selber macht. Aber ich denke, gerade in diesem Zusammenhang ist das eine Dynamik, ist das so hast du auf einmal eine Bewegung in dem Bild, weil du eben nicht alles schön gerade hast, so
ja,
ungefähr.
und auch eine witzige Geschichte. Ivan Slunsky und ich standen in Paris im Musée d'Orsay an dieser großen Uhr nebeneinander. Und es gibt ein Bild von Ivan, wo die gleiche Person drauf ist, und von mir. Ivan ist aber nicht böse, krumm, schief und schepp. Und meins ist gerade ausgerichtet, sowohl in der horizontalen als auch in der vertikalen. Beide Bilder haben was. Ich mag das von Ivan auch sehr. Ich mag das bei anderen, auch beim Stefan Hellwiger und Co. auch. Bei mir mag ich es nicht bleiben.
Für einen selber, genau. Das ist so manchmal der Unterschied. Es gibt Sachen, die sieht man und das findet man auch toll, aber man wird es selber gar nicht so machen. Ja.
Du, es ist auch die gleiche Nummer mit Blümchen, Landschaften, Tieren. Es gibt richtig, richtig gute Blümchenbilder. Es gibt richtig gute Tierfotografie und es gibt richtig gute Landschaftsfotografie. Ich werde es so schnell nicht machen. Mal gucken, 1. April vielleicht. Aber das ist einfach so, dass ich das im Moment nicht für mich sehe. Und von daher heißt es auch nicht, dass ich mir es nicht gerne angucke.
Ja, genau. Das ist auch, ich denke, wie eben auch dein Workshop, den du jetzt demnächst in Hamburg hast, einfach mal offen sein, auch für Neues, ne?
Genau, das ist so der Punkt. Ein bisschen raus aus der Komfortzone, mal was Neues ausprobieren.
Wäre vielleicht dann auch noch mal ein Tipp, den wir sozusagen in die Welt geben können, ne? Also nicht immer, was wir vorhin auch schon hatten, dieses ganz Dogmatische, es muss schwarz-weiß, es muss ein Mensch drauf sein, es muss so und so sein, sondern einfach mal dem Neuen auch eine Chance geben. Das hatte ich auch mit Annalisa, sie hatte auch, glaube ich, mal einen Workshop, da ist sie auch mit Stativ hin und ja gesagt, ne, also Streetfotografie mit einem Stativ, ging dann auch ein bisschen anders, aber ja, einfach mal sich das trotzdem mal anschauen, mal anhören und mal damit befassen. Danach kann man dann immer noch sagen, ist was für mich oder nicht.
Ja, genau. Das ist so der
Ja,
Punkt.
genau. Dann nehmen wir das so mit und hoffen, dass vielleicht der ein oder andere damit was anfangen kann. Achim, ich bedanke mich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich freue mich, dass wir uns, ja, bald kann man schon fast sagen, wieder sehen in Hamburg dann, ja. Bist du auch schon am Freitag, reist du am Freitag an und bist dabei?
Ich werde auch schon am Freitag dabei sein, habe auch schon mein Bild zu Water City eingereicht. Also bin gespannt, ob es dabei ist oder nicht. Aber auf jeden Fall
Ja,
bin ich auch
ja.
schon am Freitag in
Ja,
Hamburg.
großartig. Dann sehen wir uns dort und ja, mal 3 Tage Zeit, sich wieder auf neue Themen zu schmeißen und zu unterhalten.
Ja, ich freue mich auch schon sehr auf unser Familientreffen.
Alles klar. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag und wir hören uns. Bis dann.
Das wünsche ich dir auch. Bis dann. Ciao.
Danke, tschüss. Dies war wieder eine gute Stunde an Post Podcast. Diesmal mit Achim Katzberg. Wie bereits angekündigt, erfolgt am 27.04. die Geburtstagsfolge. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@unpost-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.